die Entscheidung der US-amerikanischen Regierung, kubanische Flüchtlinge nicht mehr wie bisher ausnahmslos aufzunehmen und als politisch Verfolgte zu behandeln, dürfte der erste Schachzug der US-amerikanischen Außenpolitik der letzten 30 Jahre sein, der objektiv die Castro-Regierung auf Kuba unterstützt. Die Begründung der US-Justizministerin Janet Reno, die lebensgefährlichen Fluchtmethoden, beispielsweise sogar auf Flößen in See zu stechen, nicht weiter ermutigen zu wollen, entspricht sicherlich weniger der Wahrheit als den liberal-humanistischen Werten der veröffentlichten Meinung. Auszugehen ist vielmehr von ganz ordinärer Abschottungspolitik, die sich angesichts der zunehmenden Auswanderung aus Kuba gegen die antikommunistisch motivierte Anerkennungspraxis durchsetzen konnte. Schließlich trafen allein im August bislang über 2.500 Kubanerinnen und Kubaner in Miami ein. Von nun an wird es den Flüchtlingen aus Kuba so ergehen wie jenen aus Haiti. Irgendwo vor der US-Küste werden sie abgefangen und an diversen Orten, beispielsweise dem Militärstützpunkt Guantanamo, interniert werden. Immerhin werden sie wohl nicht wie haitianische Flüchtlinge postwendend an den Ausgangspunkt ihrer Flucht zurückgeschickt. Castros Kalkül ist damit aufgegangen. Er hatte den USA gedroht, die Ausreise von Landsleuten nicht länger zu behindern, falls die USA an ihrer Einwanderungspolitik festhalte, illegal Flüchtende sofort und ausnahmslos als politisch Verfolgte anzuerkennen, geregelte Immigration aber abzulehnen. Nun wird die Ausreisewilligkeit der kubanischen Bevölkerung sicherlich gedämpft sein. Eine gewisse Ruhe könnte sich unter Umständen auf der ehemals sozialistischen Insel einstellen. Gleichzeitig haben die USA das Embargo gegen Kuba massiv verschärft. Exilkubanerinnen und Kubaner dürfen ab sofort weder Geld noch Sachleistungen gen Kuba schicken. Ausgenommen sind davon lediglich Medikamente und Lebensmittel. Darüber hinaus soll der UN-Sicherheitsrat auf Druck der USA die Menschenrechtsverletzungen auf Kuba verurteilen. Clinton verlängert damit die bisherige rigide Kuba-Politik seiner Amtsvorgänger. Diese hatten bereits kurz nach der Revolution 1959 auf Isolierung Kubas gesetzt. Bevor die revolutionäre Regierung überhaupt begonnen hatte, US-amerikanischen Besitz zu enteignen und zu verstaatlichen, diskutierte der Nationale Sicherheitsrat Möglichkeiten,
eine andere Regierung in Kuba an die Macht zu bringen.
Anscheinend war bereits der Sturz des US-Lieblings und Diktators Batista Anlass genug für einen feindlichen Kurs. Dieser bestand aus dem Ausschluss Kubas aus der Organisation amerikanischer Staaten, OAS, dem Abbruch diplomatischer Beziehungen 1961, einer versuchten Invasion, etlichen Attentaten auf Fidel Castro, Sabotage auf der Insel und Manövern in der Karibik, bei denen allzu deutlich war, was man probte. Zurück zu Clinton. Schon zu Wahlkampfzeiten bediente er sich kräftig des stark verankerten Antikommunismus. Er, der Demokrat, dem am erstmal eine liberalere Haltung als seinem Amtsvorgänger Bush unterstellen möchte, sorgte für Überraschung. Bush bezog von ihm Prügel, weil er das Embargo nicht der sogenannten Torricelli-Vorlage entsprechend verschärfen wollte. Torricelli ist ein Kongressabgeordneter der Demokraten und machte sich 1992 für den Cuba Democracy Act stark, der eine Embargo-Verschärfung vorsah. Danach sollte nicht nur wie bisher US-Firmen der Handel mit Kuba untersagt sein, sondern auch allen Töchtern von US-Unternehmen und sogar anderen Staaten. Die GUS und China wurden mit dem im Herbst 1992 verabschiedeten Cuba Democracy Act unter Druck gesetzt. Entwicklungsländern wurde angedroht, von Entschuldungsmaßnahmen und Handelserleichterungen ausgeschlossen zu werden, wenn sie nicht jeglichen Handel mit dem sozialistischen Kuba unterlassen wollten. Clinton wollte offensichtlich nicht als Weichling gelten, gefiel sich in der Rolle des Großmachtpolitikers und beschimpfte Bush, er habe es verpasst, to put the hammer down on Castro, also den Hammer auf Castro draufzuhauen. Stark beeinflusst wurde diese Art von Kuba-Politik seit eh und je von der antikommunistischen kubanischen Community in Miami. Dort leben etwa 700.000 Exilanten. Meinungsführend sind hierbei die enteigneten ehemaligen Großgrundbesitzer und Fabrikanten. Allen voran Jorge Mascanosa, Boss der Cuban American National Foundation, sowie gleich 16 weiterer Nichtregierungsorganisationen. Mascanosa und seine kubanisch-amerikanische nationale Stiftung sind diejenigen, die jetzt am lautesten jubeln. Kein Wunder, Mascanosa hat durchaus Ambitionen, nach Castros Sturz Präsident zu werden. Der beschriebene Hardliner-Kurs ist also weder neu noch sonderlich interessant. Seine Auswirkungen auf die Wirtschaftslage Kubas sind bereits x-mal dargestellt worden. Weniger Beachtung finden hingegen die Annäherungsversuche zwischen den sogenannten kubanischen Kommunisten und Kapitalvertretern aus allen Herren Ländern. Hier zeichnet sich eine vollkommen andere, weniger ideologische und dafür auf sofortige Profite orientierte Politik ab. Nicht der Sturz Castros oder die Menschenrechte stehen hier im Mittelpunkt, sondern Business pur. Beispielhaft kann hierfür aus dem Zentralorgan der bundesdeutschen Kapitalistenklasse Handelsblatt zitiert werden.
Vorbilder für einen kontrollierten Reformprozess, in dessen Verlauf die Errungenschaften der Castro-Ära wie das gute Ausbildungssystem und das funktionierende Gesundheitswesen erhalten bleiben können, bieten sich durchaus an. Doch wird Kuba Elemente der erfolgreichen Öffnungspolitik Chinas oder Vietnams nur mit einer sattelfesten Führung übernehmen und durchziehen können. Castro muss die durch ihn garantierte politische Stabilität nutzen und die Reformen vorantreiben. Andernfalls drohen nach seinem Ableben Unsicherheiten, wie sie derzeit in dem benachbarten Karibikstaat Haiti oder in Moskau herrschen.
Wunschträume von profitgeilen Westeuropäern? Vieles spricht dafür, dass diese Pläne in der kubanischen Elite durchaus auf Gegenliebe stoßen. In einem anderen Handelsblatt kommt Carlos Tablada zu Wort, einer der wichtigsten Wirtschaftswissenschaftler und Soziologen Kubas. Er ist, aufmerksamen Infohörerinnen vielleicht noch ein Begriff, da wir vor mehreren Monaten einen Beitrag sendeten, der Mitschnitte einer Veranstaltung der Kuba-Gruppe mit eben jenem Carlos Tablada enthielt. Damals sprach er, sich seines Publikums anscheinend bewusst, von einem neuen Modell der Revolution, das notwendig sei, um Rückschläge zu verhindern. Selbst vor dauernder Bezugnahme auf Che Guevara schreckte er nicht zurück, obwohl sich dieser angesichts der momentanen Entwicklung auf Kuba sicherlich im Grabe drehen würde, wenn man ausgerechnet ihn damit in Zusammenhang bringt. Im Handelsblatt jedenfalls wird Carlos Tablada ein wenig anders vorgestellt.
Tablada ist sich bewusst, dass der Einstieg in einen entschlossenen Reformprozess langfristig das Ende der Castro-Revolution bedeuten kann. Die Kubaner seien nicht in der Lage gewesen, alternativ zum Moskauer Modell eine sozialistische Wirtschaft zu entwickeln, die mit dem Kapitalismus konkurrieren kann. Die Bevölkerung habe gelernt, dass der Kapitalismus effizienter und die Staatswirtschaft ineffizient sei. Tablada gibt sich optimistisch. Die marxistischen Hardliner bestimmen nicht mehr den Rhythmus im Lande.
Signale, auf die man auch in den USA reagiert. Dort werden die Stimmen lauter, die den Hardliner-Kurs kritisieren. Wirtschaftliche Analphabeten seien jene Politiker, die die Blockadepolitik zu verantworten haben. Statt Embargo und Isolierung schlagen sie eine andere Strategie vor. Das amerikanische Magazin Newsweek zitiert sie mit der Vorstellung,
Kapitalismus und Materialismus wie einen Krankheitserreger hineinkriechen zu lassen.
Als Wirtschaftskooperation übertüncht werden solche Kapitalstrategien dann auch in der kubanischen pro-Castro-orientierten Zeitschrift Granma International angepriesen. In der Juli-Ausgabe des Blattes darf sich ein pragmatischer US-Kapitalist gleich eine Dreiviertelseite lang ausheulen.
John S. Cavalich, der 1984 die Cavalich International Incorporation gegründet hat, steht stellvertretend für die nordamerikanischen Geschäftsleute, die sich nicht damit abfinden wollen, von einem so naheliegenden und sicheren Markt ausgeschlossen zu bleiben. Sie setzen der überholten Erpressungspolitik Washingtons eine alternative Position der Öffnung entgegen. Laut dem Gutachten eines privaten Instituts belegt Kuba heute Platz 29 unter den 100 Ländern, die weltweit zu den sichersten Investitionsplätzen zählen. Damit liegt es nur 7 Plätze hinter den USA. Cavalich, dem von einer Agentur seine Reise nach Kuba unter Umgehung der gesetzlichen Barrieren ermöglicht wurde, enthüllt die Sorgen der nordamerikanischen Unternehmer. Diese befürchteten, vom kubanischen Absatzmarkt ausgeschlossen zu sein, wenn die Blockade aufgehoben werde. Kaum ein nordamerikanischer Unternehmer ist mit dem Torricelli-Gesetz einverstanden, was die auferlegten Einschränkungen betrifft. Die Unternehmen meines Landes und natürlich auch die, für die ich hier stellvertretend spreche, wissen es nur zu gut. Konkurrenten anderer Länder, die hier bereits Fuß gefasst haben, profitieren von der verfehlten US-Politik. Ihre Geschäftsbeziehungen werden auch dann weiter bestehen, wenn sich eine Wende in der nordamerikanischen Politik abzeichnen sollte.
In der bisherigen Clinton-Politik hat diese Linie noch keinen konkreten Niederschlag gefunden. Ansätze dazu gab es allerdings durchaus. So sollte beispielsweise ein wichtiges außenpolitisches Amt mit dem Afrokubaner Baeza besetzt werden. Die Einsetzung des Clinton-Wunschkandidaten hätte unter Umständen eine gewisse Kurswende bedeuten können. Baeza ist Rechtsanwalt und hatte bereits an 2 Konferenzen in Havanna teilgenommen, zuletzt 1991. Dort ging es um Handelsbeziehungen. Baeza steht eindeutig für die pragmatische Fraktion, der es um eine Restauration marktkapitalistischer Verhältnisse auf Kuba geht und die dem US-Kapital dabei eine gewichtige Rolle zukommen lassen will. Die antikommunistische Exil-Community konnte allerdings verhindern, dass Baeza in das Amt einzog. In der US-amerikanischen Lateinamerika-Zeitschrift NACLA wird ein anonymer Beamte des Nationalen Sicherheitsrates zitiert. Auch er zielt auf eine Aufweichung der Blockadepolitik ab.
Es gibt ein paar Dinge, die das Thema Kuba auf eine rationale Grundlage zurückholen könnten. Wenn zum Beispiel ausländische Firmen große Ölreserven auf Kuba lokalisieren, wären wir gezwungen, die Lage zu überdenken.
Die derzeitige US-Außenpolitik treibt jedenfalls den seit 35 Jahren erfolglos betriebenen Kurs auf die Spitze. Ein Sturz der jetzigen Castro-Regierung ist noch nicht in Sicht, aber er könnte diesmal vielleicht gelingen. Das allerdings sind Spekulationen, die wir lieber FATS und Konsorten überlassen. Unabhängig davon rüsten sich die Pragmatiker, die derzeit auch in der bisherigen Bastion des militanten Antikommunismus, nämlich der exilkubanischen Community in Miami, einen gewissen Aufschwung erlebt. Eine weiter andauernde Herrschaft der kubanischen KP könnte den undogmatischen Vertretern des Big Business noch zum Durchbruch verhelfen. Bis auf Weiteres aber setzt man in Washington D.C., sicherlich nicht zuletzt aus Rache für 35 Jahre kubanischen Sonderweg, auf den Sturz Castros und die totale Neuordnung der Verhältnisse. Die Pläne für eine Militärinvasion, die nach dem Sturz Castros linke Rebellen bekämpfen und gegen den durchaus erwarteten Widerstand der Kubanerin die Eigentumsfrage regeln soll, liegen also nach wie vor griffbereit in den Schubladen der US-Strategen.